aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Gesetz und Propheten aufzulösen. Nicht zum Auflösen, sondern zum Erfüllen bin ich gekommen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel vergeht mitsamt der Erde, wird nicht ein Jota oder ein Häkchen vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer daher eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und so die Leute lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich heißen. Wer es aber selbst tut und so lehrt, der wird groß heißen im Himmelreiche. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht ganz gewaltig übertrifft, so werdet ihr in das Himmelreich nicht hineinkommen. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, wer auf diese vier Verse, die ich verlesen habe, genau hingehört hat, der wird gemerkt haben, dass sie nicht ganz zueinander passen und dass sie wahrscheinlich aus verschiedenen Angelegenheiten, bei denen Jesus sie gesprochen hat, vom Evangelisten zusammengestellt sind, vielleicht aus einem Streitgespräch. Vielleicht hat sogar Matthäus sie hier hingesetzt als Einleitung zu den darauf folgenden Antithesen, von denen wir ab nächsten Sonntag sprechen. Euch ist gesagt worden, oder ihr habt gehört, ich aber sage euch. Jedenfalls ist dieser erste Vers: Denkt nicht, ich bin gekommen, Gesetz und Propheten aufzulösen, ein Programmwort Jesu von größter Bedeutung. Jesus anerkennt das Alte Testament, denn der Begriff Gesetz und Propheten ist nach der damaligen Ausdrucksweise das gesamte Alte Testament. Nicht so weit wir es heute in seinen 45 Büchern kennen, sondern das, was damals galt. Und der Vers 18, den wir gehört haben: Ich wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel vergeht mitsamt der Erde, wird nicht ein Jota oder ein Häkchen vom Gesetz vergehen. Jota, der kleinste Buchstabe, Häkchen oder Krönchen, die Verzierung der Buchstaben. Dieser Satz ist wohl der jüdischeste Satz, der im ganzen Evangelium steht. Und vielleicht müssen wir uns fragen, ob er vielleicht unter dem Einfluss der judenchristlichen Gemeinde entstanden ist, und uns fragen, ob Jesus ihn so überhaupt gesagt hat. Nach der Ansicht der Rabbinen ist die Tora, und Sie erinnern sich vielleicht aus der Ausstellung über das Judentum in Köln, in welch kostbaren Behältern und wie kostbar die Tora geschrieben bzw. aufbewahrt wurde, ist diese Tora unveränderlich. Ja, sie denken sogar sich so, dass der Messias, wenn er kommt, die Gottesherrschaft zu begründen, dass er eigentlich nichts anderes zu tun hätte, als die Tora zu erklären. Sie betrachten diese Gottesherrschaft als eine Art himmlischer Akademie, eine Art himmlischen Lehrhauses, in dem nun Yahweh selbst durch seinen Gesandten die Tora erklärt. Und über die Tora hinaus gibt es nach ihrer Meinung nichts weiteres. Jesus anerkennt das Alte Testament und auch die Tora als von Gott geoffenbart. Aber er wendet sich sehr scharf gegen den Formalismus und gegen den äußeren Ritualismus, in die die Lehrer, die Rabbinen, die Tora ausmünden ließen, sodass dabei die sittlichen Forderungen der Tora zu kurz kamen oder vielleicht sogar in ihr Gegenteil verkehrt wurden, also aus Sittlichkeit Unsittlichkeit wurde. Jesus beweist ihnen das einmal am vierten Gebot mit dem sogenannten Korban-Gelübde, über das wir uns der Zeit wegen heute nicht länger auslassen können. Jesus reinigt die Tora. Jesus verinnerlicht die Tora. Jesus vervollkommnet die Tora. Ja, Jesus überbietet die Tora, indem er spricht: Ich aber sage euch, wie wir es in Bälde hier hören werden. Die jüdischen Lehrer betrachteten Yahweh als gleichberechtigten Partner, mit dem man handeln und verhandeln konnte. Jesus zeigt ihnen den gewaltigen Abstand von Mensch und Yahweh und sagt ihnen, dass es hier nicht um eine Partnerschaft gehen kann, sondern um den ganz anderen, dessen Namen sie zwar nicht auszusprechen wagen, mit dem sie aber tun, als wenn er ihresgleichen wäre. Jesus lehnt eine Verhaltensweise ab, bei der der Mensch sich nicht bedingungslos Yahweh, Gott, ausliefert. Jesus sagt, hier ist ein Gegensatz zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer, der nicht überbrückbar ist. Und dennoch ist der Schöpfer der gute Vater, der den Menschen seine Liebe erweist. Eine Gesetzesreligion, in der der Mensch Gott vorrechnet, was er getan hat, und von Gott nun den Verdienst erwartet, ist nicht die Religion Jesu. Erinnern wir uns, dass es sogar Männer gab, Jesus spricht da in dem Gleichnis von dem Pharisäer und Zöllner darum von, die mehr taten, als im Gesetz verordnet war. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich besitze. Er tat wirklich ein vieles, aber Jesus anerkennt ihn nicht. Er ging nicht gerechtfertigt nach Hause, während der Zöllner, der nichts aufzuweisen hat, als seine Bekehrung innerlich von Jesus erfährt, er ging gerechtfertigt nach Hause. In der Gesetzesreligion setzt sich der Mensch an die Stelle des lebendigen Gottes und seines Willens, sich und das Gesetz mit den Buchstaben und den Einzelvorschriften. Auf die Liebe Gottes antwortet der Mensch mit einem rechtlichen Verhalten. Er fragt, was abzuleisten sei nach den Buchstaben des Gesetzes, ist dann schließlich das historische Faktum, dass keine Diskussion um das Judenschema auf dem Konzil außer Acht lassen kann, Jesus zum Tode verurteilt worden. Hat sich bis heute im christlichen Bereich, so fragen wir ernsthaft, heute und nächsten Sonntag, wirklich so viel geändert? Ist wirklich seit dem Evangelium und der jungen Christengemeinde, die das Evangelium ernst nahm, der Mensch, der Getaufte, der Christ, über das Gesetz hinausgegangen, oder sind wir auf weite Strecken, wie wir gleich sehen werden, bis heute noch im Grunde Legalisten, Ritualisten, formal Christen geblieben? Legalismus aber, das heißt Gesetzlichkeit, ist das Gift des Christlichen. Ein Wort des Bischofs Volk von Mainz. Schauen wir uns an. Unsere Beichtpraxis. Pharisäische Gesetzlichkeit. Grundlage unserer Gewissenserforschung und des Bekenntnisses auf weite Strecken, so sind wir gelehrt worden. Bis heute ist nicht das Evangelium das Wort Christi, sondern der Dekalog, die 10 Gebote. Erstens, zweitens bis zehntens. Der Dekalog mit seinen Einzelforderungen, und schauen wir uns die Beichtspiegel in den gängigen Gebetbüchern bis heute an, dann finden wir im Grunde dort nur jüdische Tora-Gesetzlichkeit. Gewissensbildung, dass der Mensch selber zu entscheiden weiß, was er zu tun hat, orientiert am Evangelium. Bußerziehung, dass es uns ernst ist mit der Umkehr. Bußsakrament, schon die Sprache verrät uns. Wir sprechen ja gar nicht vom Bußsakrament, wir sprechen ja von der Beichte. Er geht zur Beichte. Das heißt also doch, er bekennt. Wir legen den Schwerpunkt auf Erforschung und auf Bekenntnis und wissen wohl, dass zur gültigen Beichte natürlich die Reue und der gute Vorsatz dazugehört. Ist nicht auf weite Strecken das Bußsakrament zu einem Bußeumgehungssakrament geworden? Die Gründe für diese Fehlentwicklung, einerseits sicherlich die schwerwiegende Veränderung in der Auffassung, in der Atmosphärik, würden wir heute sagen, der christlichen Gemeinden durch die Bußpraxis der irischen Mönche, etwa von Columba an, und das wäre schon im 6. Jahrhundert. Columba erklärt den Altar zum Tribunal und das Altarssakrament zum Gerichtsurteil. Wir wundern uns nicht, dass von dort her allmählich im Gesamtraum der Kirche diese Gedanken Fuß fassend, dass sie dann die Angst im Menschen förderten, dass sie die Verlagerung von der Freiheit der Kinder Gottes und der Liebe Gottes auf den sittlich, ethisch, moralischen Bereich erzwangen, mochte es damals bei den rauen Barbaren notwendig sein, mit massiven Mitteln einzugreifen, um sie von ihrem massiven Heidentum zu bekehren. Gilt das heute noch für zivilisierte Menschen und für Menschen, die in der Kirche beheimatet sind seit Generationen? Die Verkürzung der Moral auf die Sexualmoral, die Beichte als Bedingung für den Kommunionempfang und schließlich der Legalismus, diese Beichte, die im Bekenntnis besteht und im Grunde die echte Bekehrung verhindert. Im Einzelnen. Der Dekalog, das heißt die 10 Gebote, wenn man sie nur allein sieht, führen Erwachsene und Kinder in den Irrtum, als ob das Wort Christi im Grunde keine echte Forderung sei. Es genügen eben die 10 Gebote, über deren zeitgeschichtliche Formulierung wir heute dank der Bibelwissenschaft einiges mehr wissen. Der Durchstoß zum Evangelium unterbleibt. Der moralistisch-kasuistische Beichtspiegel entthront einfach die Forderung Christi und verbildet das christliche Gewissen. Die Christen werden weitgehend bezüglich des Kernvorgangs der Beichte in die Irre geführt. Es scheint nicht nötig, sich Gott und seiner Barmherzigkeit auszuliefern. Man kann ja wieder beichten. Nehmen wir als Exempel das 6. Gebot heraus in eigenen Bemerkungen. In dieser alten Bußpraxis ist die Moral, ich sagte es eben, fast einzig Sexualmoral. Auch das mochte damals unter den Verhältnissen verstehbar sein, dass man dem sechsten Gebot eine besondere Beachtung schenkte. Wenn aber die Bußdisziplin sich so entwickelte, dass es den Eheleuten, die kommunizieren wollten, verboten war, unter Todsünde am Samstag in der Fastenzeit, an den Quatembertagen und bis 40 Tage vor Weihnachten Geschlechtsverkehr zu haben, dann verstehen wir, dass dann keiner mehr kommunizierte. Und wir sind nicht verwundert, dann zu hören, dass selbst eine heilige Elisabeth von Thüringen dreimal im Jahr kommunizieren durfte. Das mag passé sein, aber schauen wir uns so manchen Beichtzettel an. Wir haben noch die Tage einen Beichtzettel eines Kölner Pfarrers, eines Mitbruders, den er für seine Kinder drucken ließ, in die Hände bekommen und habe mich gefragt, hat sich seit dem Legalismus der jüdischen Tora-Lehrer und hat sich eigentlich allzu viel geändert, wenn auch dort dem Kind etwa, dem Kleinkind, eine Fülle von Fragen im sechsten Gebot vorgelegt wird. Selbst einmal erlebte im Beichtstuhl bei einem solchen kleinen Kinde, das sich anklagte, nachdem es das Schema schön auswendig gelernt hatte. Ich darf zu ihrer Beruhigung, zu meiner sagen, es war kein Kind aus unserer Gemeinde. Sechstens, Unschamkeuschheit. Und es fing an zu weinen. Und ich fragte, Kind, warum weinst du denn? Ich weiß doch gar nicht, was das ist. Aber es musste auswendig lernen, seinen Beichtzettel. Und weil es das nur nicht aufsagen konnte, wurde es traurig. Oder der 8-jährige Junge, seine Mutter hat es mir vorgestern gesagt, zwar nicht beheimatet hier in Köln, aber in Süddeutschland, der nach Hause kommt und wie üblich abends gebadet wird von seiner Mutter, der die Hände an den Unterleib hält und sagt, Mutter, das darfst du jetzt nicht mehr sehen. Ich begehe eine Todsünde und du tust eine Todsünde und Papa darf auch nicht mehr sehen. Ich muss das zuhalten. Unterscheidet sich das so sehr von dem Legalismus der Tora-Lehrer? Formalismus, um noch ein Beispiel zu sagen, in der Erfüllung der Sonntagspflicht. Eine Messe abstehen, dabei sein. Die Kommunion im Grunde eine mehr oder minder periphere Sache. Legalismus und Beichte, meine andächtigen Christen, auch als großer Fehler und als massiver Grund bei der Frühbeichte der Kinder. Frühbeichte der Kinder erzeugt notwendigerweise eine pharisäische Haltung. Das Gewissen dieses 6- und 7-jährigen, heute auch noch 8-jährigen Kindes in diesem frühen Alter muss es einen heteronomen Charakter haben. Das heißt zu Deutsch, es lässt sich wesentlich bestimmen durch außer ihm liegende Gesetze und Vorschriften und Verhaltensweisen. Wenn die Kinder älter werden, kommen sie allmählich dazu, den Kern der Sünde zu sehen, der nicht in der Übertretung formaler Vorschriften besteht, sondern in der Verkehrung der Gesinnung, in jenem inneren Menschen, der nicht Ja sagen will zur Liebe Gottes. Es ist wichtiger als das Bekenntnis der kleinen Sünden, die Notwendigkeit, die wahre Natur der Sünde wenigstens in etwa zu erkennen und einen falschen Ansatzpunkt zu vermeiden, den wir leider bis heute oft nicht vermieden haben. Wenn so vielfach jene Diskrepanz besteht zwischen dem gesetzestreuen Christen, dem, der im Raum der Kirche sein Soll erfüllt, ja, noch mehr tut, als sein Soll erfüllt, und demselben Christen, der draußen in der Welt total versagt, dann liegt ein Grund und wahrscheinlich ein schwerwiegender Grund an dieser historischen Entwicklung innerhalb der Kirche. Es ist nicht zuletzt die liturgische Bewegung und heute liturgische Erneuerung gewesen, die zurückgehend auf die frühe christliche Zeit, das heißt also auf die Zeit der ersten Jahrhunderte bis zum 6. Jahrhundert, bevor die irischen Mönche ihre Bußdisziplin verbreiterten, die den rechten Ansatzpunkt wieder suchen, der im Evangelium enthalten ist und der den Formalismus und den Ritualismus vermeidet. Wir wollen uns nicht wundern, wenn eine solche jahrhundertealte Tradition, eine Fehlentwicklung, wenn das sie ihre Zeit braucht, ehe die Dinge wieder in die Ordnung Jesu gekommen sind. Wir wollen uns nicht verwundern darüber, dass dann Ältere, die in dieser Weise erzogen und gebildet worden sind, den Kopf schütteln, wenn glaubensstarke und Christus liebende Eltern ihr 4- und 5-jähriges Kind zur Kommunion führen. Wir wollen uns nicht verwundern, wenn sie etwa die Nase rümpfen über solche, die keine Messe kennen, ohne dass sie auch den Leib des Herrn empfangen haben. Wir wollen uns nicht verwundern, dass sie sich mokieren über solche, die nicht mehr zur Beichte gehen, weil sie in ihrem Bekenntnis nicht zu sagen hätten, was eine massive Sünde vor Gott wäre und die Andachtsbeichte, wie sie vielfach bezeichnet wird, für sich ablehnen, aber täglich oder sonntäglich kommunizieren. Ich glaube, die Generation, auch die vor mir sitzende, mittlere und ältere, müsste sich darüber Gedanken machen und sich fragen, wie weit bin ich selbst hineingebunden in jene Gesetzlichkeit, in jenen Moralismus, in jene Angst, wie weit ist vielleicht auch bei mir noch eigentlich nur ein Gebot, das, in dem man schwer sündigen kann, nämlich das 6. Zum Abschluss heute, es wird sonst zu lang. Wenn wir, und Sie merken es jetzt vielleicht besser, schon vor Monaten, ich würde sagen vor fast 2 Jahren, den Bußakt vor der Messe, das so sehr übersehene Staffelgebet, ernster nehmen, etwa auch in der Weise, wie wir es heute verrichtet haben, in diesem Bußgebet, dann ist im Grunde das doch nichts anderes als der Ausfluss aus diesen Erkenntnissen, dass wir allesamt wissen, dass wir Sünder sind, dass aber der notwendige Empfang des Bußsakramentes vor der Kommunion nur für den notwendig ist, der sich in der Todsünde weiß, die noch nicht nachgelassen worden ist. Und wenn ich Ihnen am nächsten Sonntag darüber berichte, und ich muss es ja tun wegen dieser Dinge, dass hier auch eine Neuordnung von Erstbeichte und Erstkommunion nun auch in diesem Jahre in unserer Gemeinde zum ersten Mal begonnen werden soll, dann bitte ich Sie zu begreifen, dass es nur kommen kann aus der intensiveren Einsichtnahme in Verhaltensweisen, die wir als selbstverständlich und als kirchlich mitgeschleppt haben und von der wir heute wissen, dass sie im Grunde nicht über das Alte Testament und über die einseitige Ausdeutung der Tora durch die Rabbinen hinausgekommen sind. Amen. Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.